So, guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da sind. Eine Sache, die ich immer vermisse, wenn ich hier sehe, bisher vermisse noch, das ist ja nicht immer vermisse, ich vermisse es bisher, ist die Uhr, die mir sagt, wann ich aufhören muss. Also wenn es Mittag ist, sagt mir Bescheid, dann machen wir weiter. Wir möchten heute aus dem Text aus Markus 10, Vers 35 bis 45 lesen. Bevor wir den Text aufschlagen und den gemeinsam auch lesen, will ich nur einige Sachen sagen, die extrem wichtig ist, weil Gott hat uns etwas immer wieder was deutlich gemacht, mir in meinem Leben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie wichtig und wie extrem zentral das ist, dass wir ein Zeugnis sind mit unserem Leben. Nicht nur ein Zeugnis mit dem, was wir sagen, sondern auch ein Zeugnis mit unserem Leben. Viel kann man über Christen sagen, woran man Christen erkennen kann oder woran man Christen erkennen, als Christ erkannt werden sollte. Ich glaube, die meisten würden sagen, dass wir Christen sind hier, deshalb kommen wir zum Gottesdienst und deshalb müsste man wenn man uns kennenlernt, sagen, hey, der ist anders oder die ist anders. Die ist anders als die Leute, die ich sonst kenne. Wir sind Leute, die herausgerufen sind laut der Schrift. Wir sind aus der Masse der Menschen, die in Berlin, hier Friedrichshain wohnen oder in der Umgebung wohnen. Wir sind herausgerufen. Wir sind eine kleinere Gruppe, die sich als Christen bezeichnet. Und was sind eigentlich die Merkmale, wenn wir uns überlegen, was ist das Merkmal, was man sagen würde, du bist ein Christ, außer dass du sagst, dass du in deiner Steuererklärung ein Kreuz machst und sagst, ich bin Freichrist oder Evangelischer oder sonst was. Woran erkennst du das? Woran erkennst du das? Vielleicht ist das Erste, wo wir daran erkannt werden wollen, und da glaube ich, würde jeder zustimmen, dass wir eine besondere Beziehung zu Gott haben. Wir lieben Gott. Aber wie zeigt sich das? Wie zeigt sich das? Wir lieben Gott. Die Frage ist, liebst du Gott? Liebst du ihn? Ganz simpel. Liebst du Gott? Wir sollten Menschen sein, die unsere Geschwister im Herrn selbstlos lieben. Liebst du deine Geschwister selbstlos? Wir sollten Menschen sein, die Gottes Wort lieben und dem Wort gehorsam sind. Und gehorsam ist kein Schimpfwort, Leute, das ist einer der schönsten Worte der Bibel. Das ist immer oft missverstanden, weil wir das als einen Druck sehen. Nein, gehorsam ist ein Zeichen der Zuneigung zu einem, etwas, woran wir glauben, zu Gott. Die Schrift ist voll von Beispielen. Wir sollten auch Menschen sein, des Gebets sein, die mit Gott sprechen. Morgens stehen wir auf. Das Erste ist, Gott, was hast du für mich heute? Welchen Weg soll ich gehen? Was sind die Schritte, die du vorbereitet hast, vor Ewigkeiten her, damit ich in den wandeln soll? Wie kann ich heute ein richtiger, guter Vater sein, ein guter Ehemann sein? Wie kann ich als Kind Gottes meinen Eltern Ehre geben? Wie kann ich als Mutter meine Kinder lieben, meinen Mann lieben, auch wenn er nicht eben liebenswert ist? Wie kann ich ihn lieben? Wir sollen anders leben als die Menschen in dieser Welt, ganz deutlich. Die Gemeinde, die Kirche ist eine Gruppe von Menschen, die herausgerufen sind, aus der ganzen Masse, aus der Welt und anders zu sein als die Welt. Wir sind in der Welt, aber anders als die Welt. Genau wie Israel anders sein sollte, damit die Nation und Israel um Israel herum erlebten, durch ihr Zeugnis, wer ihr Gott ist. Israel sollte so anders sein, dass alle Nationen um sie herum sagen, das sind Menschen, die von Gott sind. Sind wir das? So sollen auch wir anders sein als die Menschen um uns herum, damit wir ein Zeugnis Gottes sind. Und dieser Text heute macht das ziemlich deutlich. Aber es gibt noch einen wichtigeren Aspekt, glaube ich. Ich meine, dass es noch einen überragenden Wesenszug gibt, der uns, wo unsere wahre Nationalität, unsere wahre Herkunft, unsere wahre Erziehung und unsere wahre Familie widerspiegelt. Daran werden wir erkannt, wo wir geboren sind, wo unsere wahre Heimat ist, wofür wir uns hingeben. Ich spreche nicht von unserer physischen Geburt oder unserer Familie, physische Familie. Den Wesenszug, von dem ich rede, ist unsere Einstellung zum Dienen und zur Arbeit. Jeder von uns sollte erkannt werden in der Art und Weise, wie er arbeitet, wie er dient. Und ich werde das wechselseitig benutzen. Dass wir Christen sind. Dass wir Christen sind. Ich werde einige Beispiele nachher geben. Der Begriff Arbeit und Dienst werde ich, wie gesagt, wechselseitig benutzen. Es ist mir bewusst, dass wir in unserem Lebensbereich als Christen den Begriff Dienst bevorzugen, weil er am besten widerspiegelt, was wir meinen, wenn wir für den Herrn arbeiten. Aber ich möchte mal ganz klar feststellen, gleich von Anfang an, wir arbeiten nicht nur hier in der Gemeinde, bei der Eckstein-Gemeinde für den Herrn, sondern jeder Bereich unseres Lebens, und ich werde euch das zeigen. Oft aber machen wir einen Unterschied zwischen dem Dienst für den Herrn und der berufsmäßigen Arbeit. So meinen wir, dass der Dienst für den Herrn unter den Maßstab der Bibel zu stellen ist, nicht aber berufsmäßige Arbeit. Die berufsmäßige Arbeit hat einen anderen Maßstab, der die Werte des Menschen widerspiegelt und nicht aber Gottes Werte. Doch wenn wir uns die Heilige Schrift, also Gottes Wort, mal ganz genau angucken, dann erkennen wir, dass die Bibel das Leben eines Christen nicht in verschiedene Bereiche einteilt oder gewisse verschiedene Kategorien. Einer, der für den Herrn ist und der andere, der für den Beruf ist oder sonst etwas. Die Bibel sagt deutlich, dass wir alles als Christen dem Herrn gehören und alles, was wir tun, sollte das deutlich und erkennbar machen. Alles, was wir tun, sollte deutlich machen, dass wir den Herrn dienen. Kolosser 3, Vers 23, was immer ihr tut, das tut vom Herzen. Was immer ihr tut, das tut vom Herzen. Als für den Herrn und nicht für den Menschen. Oder 1. Korinther 10, 31, wohlbekannte Verse. Ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut alles zu Gottes Ehre. Alles. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich muss jeden Tag Buße tun darüber, weil ich das nicht immer zu Gottes Ehre tue. Selbst manchmal essen. Ich verlange nach etwas, wo ich sagen soll, vielleicht sollte ich das überhaupt nicht essen, sondern ich müsste mal an die anderen zuerst denken. Diese beiden Verse beziehen sich, wie ihr seht, nicht nur auf einen Bereich unseres Lebens, sie beziehen sich auf das ganze Leben. Und jetzt möchte ich mal weitergehen. Da unser Leben zum größten Teil aus Arbeit besteht, wahrscheinlich 80% unseres Lebens besteht aus Arbeit, wenn man das einfach mal aufteilt, ist es äußerst wichtig, dass wir das richtige Verständnis für die Arbeit haben. Wie und warum wir tun, was wir tun. Wir müssen also uns immer wieder überlegen, und das betrifft jeden. Ich spreche jetzt nicht nur von physischer Arbeit in dem Sinne, dass jemand einen Beruf hat, sondern ich denke auch an jemanden, der ein Student ist. Ich denke auch jemand, der eine Hausfrau ist und sich um die Kinder kümmert. Ich denke an jemanden, der auch Rentner ist und eine gewisse Verantwortung hat anderen gegenüber in seiner Hausgemeinschaft. Das interessiert alles in dem Sinne nicht. Der Punkt ist, wie arbeiten wir, wie dienen wir, wie sind wir, wie machen wir das, was wir machen, in einer Art und Weise, dass es den Herrn Jesus reflektiert. Überlegt euch einmal, was die Bibel überhaupt sagt über Arbeit. Es ist schockierend, ich weiß, wir sind Deutsche. Deutsche denken an eine 40-Stunden-Woche oder 37 Stunden, wenn du bei VW arbeitest, glaube ich, 32,5-Stunden-Woche. Und wenn du dann allerdings in Bangkok arbeitest, in Chinatown, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang jeden Tag. Ich habe beobachtet, wie sie auf einem großen Projekt arbeiten, was ein Hotel gebaut worden ist. Und die Leute wurden morgens bei Sonnenaufgang mit LKWs auf das Gelände gefahren und wo es dunkel war, wurden die wieder weggefahren, dann kam die Nachtcrew. Was sagt die Bibel? 6-Tage-Woche, ganz normal. Ist verrückt, ne? 6-Tage-Woche, ein Tag frei. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wenn wir arbeiten, wie wir arbeiten. Arbeiten wir, oder wofür wir arbeiten? Für meine Firma, für meine Familie, um sie zu versorgen, für meinen Arbeitgeber, um ihnen zu gefallen, für meinen Lebensstandard. Ich brauche vielleicht ein neues Auto, möchte mehr, später ein größeres Haus haben. Arbeite ich dafür? Oder arbeite ich oder du für sich selbst? Die gute Stellung, Einfluss, Ansehen, Macht, unglaublich wichtig. Einige Leute, das war jetzt gerade bei den ganzen Wahlen so extrem wichtig, wird Trump alles abgeben? All seine Macht in der Industrie? Oder nicht? Oder arbeitest du, und hier kommt's, allein um Gott zu gefallen? Wenn du arbeitest, was motiviert oder bewegt dich dazu? Was veranlasst dich zu arbeiten oder so zu dienen, so wie du es zurzeit tust? Wie würdest du deine Arbeitsbeschreibung ausfüllen? Was würdest du über deine Arbeitsbeschreibung sagen? Und ich sage das mal ganz einfach, komm, arbeite für den Herrn. Ich mache eine ganz kurze Arbeitsbeschreibung. Komm, arbeite für den Herrn. Die Arbeit ist schwer, die Arbeit ist lang und der Lohn ist niedrig, doch die Altersversorgung ist himmlisch. Was ist unsere Perspektive auf die Ewigkeit? Was ist unsere Perspektive, was wir machen? Ich weiß, dass ich jeden Tag als Arbeitgeber und als Arbeitnehmer in gewisser Weise, ich habe auch meine Verantwortung vor anderen Leuten, immer wieder überlege, nicht wie viel man arbeitet und wie produktiv man ist, auch wenn das eine Rolle spielt, sondern mehr frage ich mich, was motiviert uns? Warum tun wir das? Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die ihr Herz darauf fixiert haben, Leuten zu dienen. Okay, meine Feststellung, meine Behauptung. Das erstens, die einzige richtige Arbeitseinstellung ist eine 100%ige Abhängigkeit von Jesus Christus. Die einzige richtige Arbeitseinstellung ist eine 100%ige Abhängigkeit von Jesus Christus in allem. Zweitens, eine uneingeschränkte Hingabe zum Dienst, in dem du berufen bist. Und eine uneingeschränkte Hingabe zu dem Dienst, in dem du berufen bist. Nicht jeder von uns ist im gleichen Dienst berufen, das müssen wir einfach feststellen. Mir ist klar, dass ein sehr hoher Anspruch ist, doch ich kann von der Schrift eben nichts anderes erkennen. Ich sehe nichts anderes. Ich weiß selbst, wie oft ich selber versage habe, den Herrn mit der richtigen Einstellung zu dienen und ich weiß auch, dass es noch oft passieren wird. Es ist nicht so, dass ich heute sage, ich mache das nicht mehr und dann mache ich das nicht mehr, sondern ich werde immer wieder erkennen müssen, dass ich falsch gehandelt habe oder falsche Motive hatte. Doch Gott ist ein vergebender Gott. Aber es entbindet mich eben nicht von der Verantwortung, mit der richtigen Einstellung der Bibel entgegenzukommen und auch und zu verstehen, was Gott möchte von mir und das auch, wenn es geht, umzusetzen in mein Leben. Die Frage ist also, wem dienst du? Wem dienst du? In Markus 10 steht Folgendes, Markus 10, Vers 35, eine interessante Stelle und das sind zwei junge Männer, die auf Jesus zugehen. Hört euch das mal an. Markus 10, Vers 35 bis 37 erstmal. Da begaben sich Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Er aber sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, verleih uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzt in deiner Herrlichkeit. Das ist erstaunlich, oder? Es ist erstaunlich, was hier über Johannes und Jakobus zu lesen ist. Wie kann das sein? Wie in aller Welt können sie den Herrn solche Frage stellen? Gerade hat er ihnen erklärt, dass er verraten, verspottet, ausgespuckt, angespuckt und getötet wird. Und dann fragen sie den Herrn gleich danach, ob sie zu seiner Rechten und seiner Linken in seiner Herrlichkeit sitzen dürfen. Passt irgendwie nicht. Wenn einer zu dir sagt, ich muss morgen operiert werden oder ins Gefängnis gehen, darf ich zu deiner Rechten, was kannst du mir noch tun? Das ist doch total daneben. Aber das war genau, was passiert ist. Was ist mit ihnen passiert, dass sie so etwas erbitten? Lasst uns zurückschauen und sehen, wie das dazu gekommen ist. Gibt es wohl möglich hierzu eine Erklärung, dass sie überhaupt diese Frage stellen? Niemand würde einfach so eine Frage stellen, wenn da nicht irgendeine Motivation dahinter steht. Warum ist das so? In Markus 9, schlagt mal auf Markus 9, Vers 33 bis 35, da steht Folgendes, da sind die in Kapernaum auf dem Weg gerade und da geschieht Folgendes. Und er kam nach Kapernaum und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Wenn man das liest, kann man noch weniger verstehen, warum sie das gefragt haben. Warum diskutierten die 10 oder 12 in dem Sinne, haben diskutiert, wer der Größte untereinander ist? Diesmal waren es aber nur 2, die zu Jesus gegangen sind. Diesmal war es ja nur Jakobus und Johannes, die zu ihm gegangen sind, nicht alle. Aber die Diskussion hat es schon gegeben. Aber da ist noch ein Aspekt, den wir nicht vergessen sollen. Ich bin eben davon überzeugt, dass es eine Erklärung gibt. Viele haben immer gesagt, das ist unmöglich. Wie haben die sich verhalten? Warum sagen die sowas? Warum machen die sowas? Einer, der kurz vor der Kreuzigung steht, wird man doch sowas nicht fragen. Und vor allen Dingen, wenn er sowieso schon alles ihnen gegeben hat und das ewige Leben ihnen gibt, wie kann das denn sein, dass sie jetzt auf einmal sowas erbeten, was im Grunde um eine Stellung bedeutet in einem Reich? Sie wollen Einfluss haben, sie wollen Position haben, wie viele andere Menschen. Aber in dem Fall war ihre Motivation doch nicht vielleicht ganz so schlimm. Es gibt eben eine Erklärung davor. Und wir wollen dazu in Matthäus Kapitel 19, Vers 27 und 29 lesen. Matthäus 19, Vers 27 bis 29. Und das ist ungefähr eine Zeit, wo das alles stattgefunden hat und diese Gespräche abgelaufen sind. Und wird Folgendes gesagt. In Matthäus 19, Vers 27 bis 29. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Was bekommen wir dafür? Was willst du? Was haben wir davon, mehr oder weniger? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Mensch, ein Sohn, auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels regieren. Und ein jeglicher, welcher Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker oder meines Namens willen verlassen hat, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben ererben. Ist gar nicht so weit hergeholt, wenn du dir die Frage überlegst von Jakob, von den beiden Männern. Können wir zu deiner Rechten oder zu deiner Linken sitzen? Aber sie haben den Zeitpunkt verpasst. Sie waren an einem falschen Millennium, einem falschen tausendjährigen Reich. Der Abschnitt macht deutlich, sie wollten schon was nicht falsch war als solches. Jesus würde eines Tages auf den Thron sitzen. Das Problem war nur, dass die Zeit noch nicht angebrochen war. Denn bevor Jesus, und jetzt kommt das, den irdischen Thron seiner Königreich besteigen würde, musste er stellvertretend für sie sterben und auferstehen. Und erst dann würde es die Zeit der Gemeinde auf Erden geben. Sie hatten aber wissen sollen, dass Jesus leiden und sterben müsste. Wir haben das gerade vorher gelesen. Doch oft ist der Blick des Menschen verblendet. Wie auch hier von den Jüngern. Sie vergessen nämlich, dass vor der Krone das Kreuz kommt. Und das ist, was wir vergessen. Wir wollen jetzt schon zu oft das, was für uns vorbereitet ist, im Himmel, in der Ewigkeit mit Jesus. Und deshalb arbeiten wir in einer Art und Weise, wo wir jetzt schon verdienen wollen. Wir wollen jetzt schon den Lohn bekommen. Vor der Erhöhung kommt die Erniedrigung. Vor dem Lob kommt das Leid. Auch wenn sie recht hätten bezüglich des Thrones, lagen sie falsch in dem Zeitplan Gottes. Nächstes sagen die, und dann war diese ungewöhnliche Frage: Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Das ist wie so ein Million-Dollar-Scheck oder Euro-Scheck, der noch nicht oder ein Scheck, der unterschrieben wird, ohne dass eine Zahl drauf ist und du kannst eintragen, was du willst. Oder ein Vertrag, wo nur der Name unterschrieben ist und du kannst den Vertrag noch so formulieren, wie du es möchtest. Das wäre natürlich cool, ne? Sie meinten, dass ihnen eine freie Position für ihren zukünftigen Dienst beim Königreich aller Könige zusteht. Sie wollten sich ihren Arbeitsplatz sichern, der keiner ihnen wegnehmen konnte. Sie wollten einen Beamtenstatus haben, aber nicht irgendeinen Beamtenstatus, sondern ewiglichen Beamtenstatus. Ich sage nichts gegen Beamte, aber ich sage, das ist der Status manchmal. Ist schon interessant. Wir wollen eine Sicherheit. Nachdem Jesus nachgefragt hat, was sie genau sich wünschen, zweifelte er, dass sie wirklich verstanden, was sie von ihm erbeteten und ihnen, was für eine Situation sie sich wirklich befanden. Sie verstanden das nicht wirklich. Sie haben es nicht begriffen. Das ist so, als wenn Jesus ein paar Minuten vor dem, und guckt mal genau hin, was vor dem gesagt wurde, da sagte er, dass er wird versucht werden. In Vers 38, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird, 33, Entschuldigung. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die nächste Frage ist, da trat Jakobus und Johannes, die Söhne Zebedäus, zu ihm und fragten ihn das. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Der alle ihre Nöte befriedigte, der ihnen das Leben, das sie lebten, selbst gegeben hat, wird gebeten, den Jüngern zu dienen. Man könnte doch sagen, wisst ihr denn nicht, mit wem ihr hier spricht oder was ihr ihn bittet? Ihr sollt ihm uneingeschränkt dienen. Ihr sollt ihn fragen, wie ihr ihm am besten dienen könnt. Das sollte die Frage sein. Herr, wie können wir dir am besten dienen? Was können wir machen, um dir zu helfen? Was können wir machen, um dein Werk zu vollbringen? Stattdessen gucken wir uns. Ich sage nur, ich kann meinen Finger auf die beiden Männer setzen. Legen und sagen, ihr habt das falsch. Aber ich denke jedes Mal, ich hätte nicht anders reagiert. Ich hätte es nicht anders gemacht. Ist das nicht genau, was wir selbst machen? Bitten wir nicht selbst um einen Dienst? Natürlich machen wir das. Ich glaube, wir machen das alle. Unsere Herzen sind so verdorben, wie alle anderen Herzen der Menschen, eingeschlossen die der Jünger. Wir wollen, dass unsere Bedürfnisse von dem Herrn zufriedengestellt werden. Wir beten manchmal auch so, Herr, tu das und das, Herr, tu das und das. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen auch Sicherheit. Wir wollen eine gesunde Familie. Aber bist du zuallererst bereit, dem Herrn zu glauben und ihm zu dienen? Das ist die Frage, die kommt. Jakobus und Johannes wollten die Krone ohne das Kreuz. Sie wollten die Ersten im Königreich sein, aber nicht die ersten Sklaven, um zu sterben. Wie geht es dir? Wie geht es mir? Können wir Christus dienen ohne Rückhalt? Können wir das? Natürlich. Würden viele von uns sagen, wir würden alle sagen, ja, ich kann das. Ich bin absolut bereit, wie Jakobus und Johannes es gemacht haben. Aber wie ist es mit dem Typ, der Gerüchte von dir verbreitet und deinen Ruf beschmutzt? Was ist mit dem Menschen, der dich ausgenutzt hat für seinen eigenen Vorteil? Was ist mit der Person, die dir keinen Respekt zeigt, weil sie eine höhere Ausbildung genossen hat als du? Oder was ist mit der Person, die vor dir in die Leitung der Gemeinde berufen wurde, obwohl du längst in der Gemeinde warst und treu gedient hast? Was ist mit solchen Situationen? Wenn ich nicht mit Freuden bereit bin, den zweiten Platz, ja, den 20. Platz einzunehmen, wenn ich keine Einwände vorbringe, dass ich unwürdig bin, den ersten Platz einzunehmen, dann weiß ich nicht von der Liebe Golgathas. Wenn ich nicht verstehe, dass das nicht um Plätze geht und Positionen geht, sondern wirklich nur um meine Herzenseinstellung zu Jesus Christus, dann habe ich noch nicht verstanden, was am Golgatha passiert ist. Hier ist der König der Könige, der Herr der Herren, am Kreuz für uns gestorben, hat sich erniedrigt. Aber wir sind nicht bereit, uns zu erniedrigen. Das ist eine große Frage zu stellen. Jesus antwortet auf die Frage, die sie damals hatten. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Auf eine Frage des Lebens antwortete Jesus, das Opfer mit einem Opfer, und zwar in Markus 10, Vers 38, ist die folgenden Verse. Wenn ihr da mal hinguckt und liest, was er da sagt: Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bitten könnt, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft worden bin? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft worden bin, aber das Sitzen zu meiner Rechten und das zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, welche es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Es wird hier deutlich aus diesem Abschnitt, dass die Jünger nicht begriffen hatten, dass das Kreuz vor dem Thron kommt und dass der Leid vor der Erhöhung kommt. Das haben die immer noch nicht begriffen. Jesus sprach von einem Kelch und Taufe. Damit war natürlich nicht der Saft oder der Wein gemeint, auch keine Wassertaufe oder zur Reinigung, sondern er sprach von dem Kelch des Zorns Gottes, das Gericht und die Taufe in den Tod hinein, den er auf sich nehmen würde, betrifft. Sie würden zwar nicht für die Sünden der Menschen sterben oder dem Gericht Gottes ausgesetzt werden, aber sie müssten für das Evangelium ihr Leben lassen, wie auch Jesus selbst. Davon war der Vergleich. Jesus hat alle Sünde auf sich genommen. Sie sollten um des Zeugnisses für diese Sünde, die Jesus auf sich genommen haben, sterben. Er wusste das bereits, dass sie es tun werden. Auch wenn ihre Zukunft zwar Leid und Tod versprach, sprach er ihnen nicht auf einen Wunsch, erhobene Position zu erfüllen über die anderen Jünger. Auch wenn sie das tun würden, bedeutet es noch lange nicht, dass sie zur Rechten und zur Linken sitzen würden. Jesus machte nur deutlich, dass das bereits vom Vater festgelegt wurde. Dass nicht in ihren oder seinen Bereich, dass es nicht in seinem Bereich der Entscheidung gehörte. Gott hatte einen Plan und dieser stand bereits fest. Es war hier nicht darum, dass er Position vergeben würde, sondern Jesus hat das den Vater übergeben, beziehungsweise der Vater hat das schon festgelegt. Was sind aber die Kosten des Dienens? Die Kosten des Dienens waren also Leid, der Tod vor der Verherrlichung und vor dem Thron. Leid und Tod vor der Verherrlichung und vor dem Thron. In den folgenden Versen, in Vers 41 und 42, sehen wir dann etwas von den Prinzipien, gegen die Jesus spricht, die hier auf Erden herrschen. Und er sagt Folgendes: Und als die 10 hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Ganz kurz dazu etwas zu sagen. Jakobus und Johannes haben natürlich falsch gehandelt. Das sollte nicht sein. Aber die anderen waren nicht unwillig geworden, weil sie gefragt haben und sie nicht dabei waren, sondern sie wollten genauso an den rechten und linken Jesus sitzen. Die waren nur sauer dafür, dass sie vor denen gekommen sind. Die waren eigentlich neidisch. Sie hätten genau die gleichen Sachen gefragt. Das zeigt einfach ihr Herz, das Herz der Jünger. Das macht es ganz deutlich aus dem Kontext. Aber dann sagt Jesus etwas, was so interessant ist. Den ganzen Blick nimmt er weg von dieser Situation auf eine ganz andere Situation und sagt: Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen. Ihr müsst euch das vorstellen, die sitzen zusammen und sagt: Kommt alle her. Okay, erstmal ist das nicht einfach, wenn die 10 zu den 2 dazukommen, die gerade im Grunde genommen in den Rücken gefallen sind, und sagt: Kommt mal alle hierher. Ich möchte euch etwas erklären. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll das nicht so sein. Sondern wer unter euch der Größte werden will, der sei euer Diener. Er machte ganz deutlich, es geht hier nicht um Macht, sondern um Dienst, um Aufopferung. Es geht hier nicht um Position, sondern eher um Erniedrigung. Um Erniedrigung. Es geht nicht um Misstrauen, sondern um Vertrauen. Es geht nicht um Kontrolle, wie die Welt das ausübt, sondern Hingabe zu Gott. Es geht nicht um Gewalt, sondern um liebendes Leiden. Es geht nicht um Delegieren, es geht eher darum, Delegieren und Verantwortung weiterzugeben zu können, ohne versuchen, alles festzuhalten. Es ging hier also nicht eigentlich um Besitz zu bekommen, sondern um Freizügigkeit zu haben. Das ist die Welt. Die Welt hat Macht, Position, Kontrolle, Gewalt und Besitz. Das wollen sie haben. Und wir hören die in der letzten Zeit sehr, sehr viel davon. Und Jesus sagt, nee, es ist genau anders. Es ist genau umgekehrt. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern der unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, sei aller Knecht. Das ist ein Paradox. Wie kann das sein? Das ist doch ein Widerspruch. Um groß zu sein, musst du klein sein. Wie kann der Größte unter den Jüngern oder uns Menschen ein Diener oder ein Knecht aller sein? Was ist hier die Aussage, die Jesus macht? Was sind die Prinzipien der Welt, die in der Welt gelten? Christlicher Dienst dass im christlichen Dienst die Zweige am niedrigsten hängen, die meiste Frucht tragen. Im christlichen Dienst hängen die Zweige am tiefsten, wo die meiste Frucht ist. Nicht, wo am größten ist. Mit anderen Worten ist, wer am niedrigsten ist, wer sich am niedrigsten hängt, der kriegt die meiste Frucht. Wer sich erniedrigt, der kriegt die größte Frucht. Die Größten eines Dieners Christi liegt in der Demut, nicht in der Position oder Hochmut, in der Hilfsbereitschaft, in der aufopfernden Liebe, wie wir das auch sehen in 1. Korinther 13, in der unermüdlichen Arbeit und Dienstbereitschaft, in der Erniedrigung, nicht in der Position, wie ich schon sagte, in der Freizügigkeit und nicht in der Kontrolle. Und Johannes der Täufer hat das mit einigen Worten ganz selber gesagt. Er sagte: Ich muss abnehmen, aber Jesus zunehmen. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Ganz einfach gesagt. Ich muss mein menschliches Verhalten ersetzen mit Jesus Verhalten, mit Jesus Charaktereigenschaften. Ich muss nicht mehr ich sein, sondern ich muss Jesus sein. Das höchste, überragendste Beispiel eines Dieners Christi, ist, dass er eigentlich ein dienender Leiter ist. Er ist jemand, der durch vorbildliche Dienstbereitschaft und Dienst ein Beispiel ist. Und Jesus sagt das, Jesus macht das selber deutlich in Markus 10, Vers 45. Und das ist dieser zentrale Vers, den viele von uns kennen. Und wir zitieren den, aber der Kontext ist eben der, den ich auch sagte. Es ist einfach eine Einstellung, die mehr dahin führt, dass wir eine demütige Einstellung haben sollen. Eine uns aufopfernde Einstellung. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lass mich nochmal darauf hinweisen, dass Jesus nichts von seinen Jüngern oder uns verlangt, was er nicht selbst vorher getan hätte. Jesus hat sich selbst gegeben, hingegeben, obwohl er es absolut nicht nötig hätte, das zu tun. Aber er hat sich erniedrigt und im gleichen Atemzug sagt er doch auch zu euch, es geht nicht darum, dass ihr zur Rechten oder zur Linken sitzt, sondern es geht darum, dass ihr einander dient. Und der Größte unter euch wird nicht derjenige sein, der die höchste und mächtigste Position hat, sondern umgekehrt derjenige, der euch am meisten gedient hat. Und der Punkt ist nicht, ihr werdet noch nicht mal die Ehre hier auf Erden bekommen, sondern die Ehre, die ihr bekommen werdet, wird bei mir sein im Himmel. In 2. Korinther 5, Vers 21 wird das nochmal deutlich, wie Jesus Einstellung war. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat stellvertretend, ist für uns gestorben. Er selber, der Gott-Mensch, hat seine Position aufgegeben, um uns zu retten und uns zu erlösen von dem Zorn Gottes. Christi Liebe für uns sollte in uns einen Charakter hervorbringen, wie in Christi selbst. Und eine Liebe, wie wir sie auch in Jesus selbst finden. Wir dienen Gott nicht, um von ihm angenommen zu werden. Wir sind von Gott angenommen, um ihm zu dienen. Versteht ihr das? Wir dienen Gott nicht, um von ihm angenommen zu werden. Das können wir nicht. Sondern wir sind von Gott angenommen, um ihm zu dienen. Er hat uns bereits erlöst. Er hat uns alles gegeben. Wir können nichts dazu beitragen. Aber jetzt, aus Liebe heraus, werden wir dienen. Wir folgen Gott nicht, um geliebt zu werden. Er liebt uns, damit wir ihm folgen. Zu oft sagen wir uns vielleicht, ich habe kein Talent oder die Gabe, um die Bibelstunde am Sonntag zu unterrichten. Meine Wohnung oder mein Haus ist nicht gut genug, um einen Hauskreis bei mir einzuladen. Ich koche nicht gut genug, um für meinen Nachbarn zu kochen. Ich bin nur ein Verkäufer und kein Tischler, der auf dem Missionsfeld ein Haus bauen könnte. Ich bin auch kein Informatiker, der Programme auf dem Computer erstellen kann. Doch wenn wir im Glauben heraustreten und als alles Gott zur Verfügung stellen, was wir sind und haben, dann wird er uns auf mächtige Weise gebrauchen. Gott guckt nicht auf das, was wir haben oder was wir sind. Gott möchte ganz allein, dass wir in Glauben vorangehen. Wie viel ist denn genug? Nur so viel wir haben, wenn Gott mit uns ist. Es ist immer genug da, wenn Gott mit uns ist. Was hast du für eine Einstellung zum Dienst? Was ist deine Einstellung zum Dienst? Bist du bereit, die Kosten zu tragen, die Gott für dich vorgesehen hat? Interessant war, Jakobus und Johannes wussten nicht, was sie da gefragt haben, oder? Die haben das nicht begriffen. Als sie dann sagten, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, war ihnen immer noch nicht bewusst, was das bedeutet, dass sie sterben würden. Bist du bereit, die Kosten zu tragen, die Gott für dich vorgesehen hat? Wie kann ich mich ändern, damit ich ein geeigneter Diener Christi werde? Wie kann ich mich ändern? Oder wo soll ich mich noch verändern? Wie siehst du dein Leben? Ist es deins oder Gottes? Ich habe viel mit Missionaren zu tun. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir mehr und mehr mitbekommen, viele Missionare wollen aufs Missionsfeld gehen. Und du denkst natürlich, sie wollen ihr Leben hingeben für den Dienst. Aber was für sie extrem wichtig ist, was für eine Rentenversicherung haben wir? Was für eine Lebensversicherung haben wir? Wie können wir unsere Kinder auf dem Missionsfeld erziehen? Kriegen die beste Schulung, beste Ausbildung und so weiter und so fort? Und ich frage mich immer die Frage, Gott wird sich um dich kümmern. Keine Frage. Wenn du dein Leben hingibst, Gott wird niemanden verlassen. Cher und ich sind über, ich weiß gar nicht, 30 Jahre schon als Missionare und wir haben noch nie gelitten, dass wir sagen könnten, das war wirklich Leid in einer Art und Weise, wo wir sagen, Gott, hast du uns verlassen? Er hat immer für uns gesorgt und für alle, die mit uns waren. Die Sache ist, bist du bereit, alles zu geben? Wie kann mein Dienst eine Hilfe sein? Vielleicht noch eine Aussage eines Mannes, wenn du damit beschäftigt bist, dem Herrn zu dienen, bist du zu beschäftigt zu sündigen. Interessant, ne? Wenn du beschäftigt bist, dem Herrn zu dienen, bist du zu beschäftigt zu sündigen. Unglaubliche, klare Aussage. Derjenige, der versucht, irgendwann etwas Großartiges Gutes für den Herrn zu tun, wird niemals etwas tun. Es geht hier auch um eine ganz vielen Sachen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwann mal was Großartiges tun, sondern dass wir konstant etwas tun und Gott die Ehre geben. Lass mich mit diesen Versen abschließen. Ich glaube, die summieren das richtig, wenn wir darüber nachdenken, dass wir absolut hingegeben Gott dienen sollen. Und nicht nur ein bisschen, sondern mit unserem ganzen Einsatz. Folgendes sagt, steht in Kolosser 3, Vers 22. Ihr Knechte, gehorcht allen in allen Dingen euren leiblichen Herrn, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die dem Herrn fürchten. Vers 23. Was immer ihr tut, das tut vom Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dient dem Herrn Christus. Lass mich beten. Vater Gott, dein Wort ist so deutlich. Und damals, als die Jünger gefragt haben, ob sie zur Rechten oder zur Linken sitzen dürfen und können, ja, das hätten genauso gut ich sein können oder jeder andere von uns wahrscheinlich. Aber Herr, wir verstehen und sehen, dein Wort hat es offenbart, dass wir dir in allem vertrauen sollen, dass wir ein Herzens als erstes dich lieben sollen und unsere Geschwister lieben sollen und dass wir uns hingebend, aufopfernd, hingebend dir unterstellen und zu dienen. Und Herr, ich danke, dass du diese Gemeinde baust. Ich danke, dass du in die Eckstein-Gemeinde so viel begabte Männer und Frauen gestellt hast mit besonderen Gaben, die außergewöhnlich und außerordentlich sind, um den Dienst hier in der Gemeinde und in Berlin zu tun. Und ich bitte wirklich, Herr, dass du uns bewahrst, dass wir unseren Blick nicht auf uns werfen, nicht Neid oder irgendein Stolz oder irgendwas kommt, sondern dass unser Blick auf dich ist. Und wir dankbar sind, Herr, für das, was du uns bereits gegeben hast und wer du bist und dass alles, was auf uns zukommen wird, ob das Leid oder sonst was sein würde, ist, wir es ertragen können, weil du uns dazu bevollmächtigt hast und gestärkt hast. Und du bist uns vorweggegangen. Du hast es selber gesagt, dass du nicht gekommen bist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und dich selber als Lösegeld für viele zu geben. Und dafür danken wir dir, Herr. Amen.